keine Furcht, keine Furcht, keine Furcht mehr, hier unten. Mir können sie nicht mehr drohen, nicht mehr drohen. Ihre Aufstiege gelten als Siege. Ihre Taten werden ein Raum, welcher anzeigt, dass ein Feuer gefüttert hat.
Er kam mit Kurt Bois zusammen.
Bois macht erst seine üblichen Witze, spielt, mimt einen Klaviervirtuosen, der einen riesen Lauf macht und dann über das Klavier hinausfällt, auf der Erde fällt. So diese üblichen Clown-Scherze, die er machte. Und dann setzte sich das auch hin und hat mir die ganze Oper vorgespielt und vorgesungen. Ich war begeistert davon. Er hat mir vorgesungen, war richtig wunderbar. Er hat angedeutet, dass sie die ganz große Schwierigkeiten hätten, das rauszubekommen. Und ich sagte ihm, ja, hören Sie mal, so wie Sie die Oper auch angelegt haben. Und wenn ich lese, darf ich mal haben? Und wenn ich lese in der Orchesterbesetzung, was Sie da alles drin haben, ja, ob man Ihnen das als Volksmusik abnimmt, wie er behauptete. Da sind zum Beispiel zwei Klaviere, deren Hämmer mit Reißnägeln bespickt werden müssen. Flöten, Trompeten, also keine Geigen, nichts. Ein Konzertflügel, eine Harfe, ein Akkordeon, ein Trautonium. Und dann zwei große Trommeln, eine mit festgeschnalltem Becken, diverse Pauken, auch kleine, hohe Rührtrommeln. Er hat es mit seiner Handschrift geschrieben, die ein bisschen schwer zu lesen. Militärtrommeln, drei verschiedene Tamtams, ein großes Tamtam, drei verschiedene Gongs, zwei Marimbafone, zu ersetzen durch die bereißnägelten Klaviere, zwei Xylophone, ein Vibraphon, ein Glockenspiel, diverse Tempelblocks, diverse Stahlplatten, ein mittelgroßer Amboss, einen größeren Stein, Pflasterstein, der auf eine abgestimmte, möglichst hohe Stahlplatte gelegt wird, sodass die Platte beim Aufschlagen mit dem Stein, mit einem kleinen Hammer, mitschwingt. Das war seine Orchesterbesetzung. Sie können sich vorstellen, dass die Partei entsetzt war über den Lärm, der dort damit erzeugt werden sollte. Aber er war fest überzeugt, es sind ganz volkstümliche Effekte, die ich damit erziele. Und Sie werden sehen, damit habe ich einen Erfolg. Das kann gar nicht falsch verstanden werden.
13. März 1951. Im Admiralspalast findet eine Schaudiskussion statt. Über 100 Leute sind anwesend, darunter Vertreter der Regierung und der Akademie der Künste, Gewerkschaftler, FDJler, Autoren, Musiker, Schauspieler, Sänger. Zur Debatte steht das Verhör des Lucullus. Die Oper wird des Formalismus verdächtigt. Offiziell geht es darum, diesen Verdacht zu überprüfen. Inoffiziell ist das Urteil längst gesprochen.
Diese Diskussion, die jetzt entstanden ist, ist erst ein Anfang. Sie wird nicht nur Wochen dauern, sie wird Monate dauern und sie wird in abgewandelten Formen so lange dauern, als es Kunst geben wird.
Wilhelm Girnus gehört zu den eifrigsten Rednern gegen den Formalismus in der Kunst. Die Partei wird ihm übrigens einige Wochen später den Auftrag erteilen, mit Bert Brecht eine ständige politische Arbeit durchzuführen und ihm Hilfe zu leisten. Es gibt auch komische Aspekte im Fall Lucullus.
Wir Wir müssen in erster Linie anknüpfen an dem Höhepunkt der progressiven Epoche des Bürgertums und an dem Höhepunkt unserer nationalen Kultur überhaupt. Das ist die Klassik. Das ist Lessing, das ist Goethe, das ist Heine. Und in der Musik ist es in erster Linie das, was sich entwickelt hat von Händel, Bach, Mozart zu Beethoven. Das ist der Höhepunkt unserer nationalen Kultur. Holt sie erst mal ein, diese Künstler, dann werden wir vom Überholen sprechen. Das deutsche Volk in seinem innersten Kern ist gesund und hat nichts übrig für diese formalistischen Verrenkungen. Es zieht tausendmal den Mozart irgendwelchen verrückten Komponisten vor, bei denen man Leibschmerzen bekommt wegen der Dissonanzen und der Paukenschläge.
Kameradschaftliche Diskussion war die äußerste Form. Also wenn jemand diskutierte, war es sozusagen normal. Hans Rodenberg, der war ein besonderer Könner. Das war eine Aufführung von mir. Manfred, ich muss mit dir mal ganz kameradschaftlich diskutieren. Da wusste ich also, was er vorhatte. Er wollte das, mochte das Stück nicht und wollte, dass ich sage, also na gut, ich sehe ein, dass du recht hast und ich ziehe es zurück oder ich schreibe das um oder so. Also kameradschaftlich, wenn das Wort kameradschaftlich fiel, war das eine dunkle Wolke am Horizont.
Ich kann mich heute noch erinnern an den Ton, in dem das alles vorgetragen wurde von Ernst Ohlmeier. Er hatte einen unnachahmlichen Ton der Heuchelei. Er sprach niemals, er schrie nicht und er schimpfte nicht, sondern er sprach sanft einschmeichend. Aber Paul, du musst doch einsehen, unsere Werktätigen können dem nicht folgen. Und wir sind als Revolutionäre, als Sozialisten, sind wir verpflichtet, den Werktätigen etwas zu geben, was ihnen einleuchtet. Ich kann mich nur noch erinnern, ich wurde wahnsinnig vor Wut. Aber ich muss auch zugleich, um bei der Wahrheit zu bleiben, sagen, dass ich in dieser ganzen Debatte nicht einmal etwas gesagt habe.
Bei der einen Diskussion am 13. März, bei dieser Diskussion nach der Probe, gibt es von der Akademie ein Protokoll, wo die Diskutanten aufgeführt sind und da steht hinter dem Namen Hans Eisler entschuldigt, da verreist. Wir wissen ja, dass Hans Eisler der engste Mitarbeiter, musikalische Mitarbeiter Brechts war und auch sonst ein absolut kongenialer Künstler an der Seite Brechts. Wir wissen auch, dass es im amerikanischen Exil dann Schwierigkeiten gab, als Dessau hinzustieß, als quasi Nobody. Und da kommt etwas ganz entscheidend Menschliches hinzu. Es gab seit diesem Zeitpunkt auch Rivalitäten zwischen Dessau und Eisler um die Person Brecht.